Da müssen sie ja nichts vom Zaun brechen jetzt.
Ja, solange sie noch alle Latten am Zaun haben.
Man merkt diesem Kader auch an, den Trier da jetzt zusammengestellt hat, dass einfach auch Geld frei geworden ist.
Was ist denn mit den Fans von Medi eigentlich?
Da kommt ja jetzt keiner mehr, da waren ja immer nur die Fans von Medi in der Halle und da müssen sich die Verantwortlichen was einfallen lassen.
Ich frage mich so ein bisschen, wo das Geld herkommt, weil man...
Sparkonto für die neue Halle wird aufgelöst.
Erstklassig, zweitklassig, der Pro-A-Podcast.
Hallo, hallo, hallo. Na, habt ihr uns vermisst da draußen an den Podcast-Empfangsgeräten? Wir haben euch auf jeden Fall vermisst, deswegen haben wir gesagt, ja, wir machen jetzt mal so eine kleine Pause von der Pause. Wir machen so eine kleine Off-Season-Folge und gucken mal drauf, was denn eigentlich passiert ist in der Barmer 2. Basketball-Bundesliga Pro-A. Herzlich willkommen an euch, herzlich willkommen an Thorsten und Lukas.
Hello.
Ja, sehr schön, dass wir mal wieder zusammengekommen sind. Bin gespannt, was uns so einfällt.
Ist auf jeden Fall sehr schnell was passiert. Die Saison war gerade vorbei und schon ging es gefühlt mit den Verpflichtungen los. Allen voran natürlich die Römerstrom Gladiators Trier. Sprechen wir in dieser Folge drüber, was die da alles an Spielern geholt haben. Einmal komplett Rundumschlag bis auf Marco Hollersbacher, das schon mal als kleiner Teaser. Der ist noch mit dabei, ansonsten wirklich ein komplett neues Gerüst, alles auf Anfang. Vorher sprechen wir aber über ein paar andere Themen. Es gibt zum Beispiel eine Sportdeutschland TV-TV-App. Endlich!
Ja, pünktlich nach Saisonende kam sie dann doch. Wo du schon hier in der Folge zwar mit dem Geschäftsführer für den Mai versprochen, hat wohl ein bisschen länger gedauert, der Mai ist ein dehnbarer Begriff, aber jetzt ist sie da und ich bin schon ganz gespannt.
Ja, endlich auf dem Fernseher gucken, endlich nicht mehr den Laptop davor stellen, irgendwie per HDMI anschließen oder übers iPhone irgendwelche Spirenzerchen machen. So. Nee, einfach die App runterladen. Gibt's für alle gängigen TV-Geräte wohl. Ich habe sie auch schon runtergeladen, bin sehr gespannt, wie das im Live-Modus natürlich dann sein wird.
Super, jetzt habe ich schlechte Laune. Ich habe noch so einen alten Fernseher. Bei mir wird es genauso weitergehen, wie du es gerade beschrieben hast. Dankeschön.
Ja, viel Spaß.
Da können wir jetzt erstmal nichts für.
Apropos Fernsehen, da wird auch dann der BBL-Pokal übertragen, dann auf dem neuen Sender Dein. Da gab es die Auslosung, auch das ja im Livestream anzuschauen. Und da sind natürlich dann ganz viele Pro-A-Ligisten mit dabei. Das ist ja die Neuerung, dass die endlich mal dran teilnehmen können. Das hintere Drittel der Tabelle spielt gegen die Pro-A-Ligisten. Der Aufsteiger spielt da auch noch mit Heimrecht. Und dann kommen da eben so Konstellationen zustande wie Gießen gegen Crailsheim, Frankfurt gegen den MBC und so weiter. Jetzt nicht so der Zuschauermagnet, aber trotzdem cool.
Ja, genau, das sind jetzt nicht, Gießen hat jetzt nicht das allergrößte Losglück gehabt, sag ich mal, aber es ist eine gute Sache, eine gute Idee, man hat, konnte die Auslosung sich angucken, das war so Auslosungsprozedere, kennt man ja eigentlich sonst eher vom Fußball, das hat Spaß gemacht, sich das anzugucken und ich finde zum Beispiel Dresden gegen Hamburg oder Karlsruhe gegen Würzburg, das sind so zwei Spiele, die den Pokalmodus dann jetzt schon rechtfertigen, weil ich glaube, das werden gute Spiele und da ist auch Potenzial auf den Zuschauerrängen da, das sind irgendwie coole Teams, die gegeneinander spielen. Das, denke ich, ist eine gute Sache an sich und vielleicht schafft es Gießen ja Crailsheim, die jetzt auch noch nicht so weit mit ihrer Kaderplanung sind, da im Vorfeld der Saison irgendwie zu überrumpeln.
Für die Teams der Pro A auf jeden Fall ein zusätzliches Heimspiel und das ist immer erstmal Geld wert und letzten Endes, es hilft natürlich auch ein bisschen in der Vorbereitung und es ist früh in der Saison, das heißt auch die ganzen Teams aus der BBL, gerade was so die unteren Tabellenregionen angeht, die sind auch noch nicht 100% eingespielt. Das heißt, es ist schon durchaus möglich, dass es da die eine oder andere Überraschung gibt. Man wird sehen, wie nah Pro A und BBL tatsächlich aneinander gerückt sind. Mein Bauchgefühl ist tatsächlich, dass es kein Pro-A-Ligist in die nächste Runde schaffen wird, weil dafür die Qualitätsunterschiede meines Erachtens nach noch zu groß sind. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, denn wir wissen ja, wie Vorhersagen in diesem Podcast ausgehen.
Deswegen sage ich, es schaffen zwei Pro-A-Ligisten. Ich wollte eigentlich vorhin noch sagen, können wir uns darauf einigen, jetzt noch keine Vorhersagen zu treffen. Zack, das hat 3 Minuten gedauert.
Als hättest du es vorhergesagt.
Ja, eine Vorhersage haben wir getroffen. Wir haben im letzten Podcast gesagt, wir freuen uns riesig auf das Golfturnier, das wir veranstalten wollten. Ihr habt euch bestimmt daran erinnert. Ja, wir haben im Podcast ganz viele Gäste gehabt, die haben gesagt, ja, ich spiele Golf. Und wir haben gesagt, ja, dann müssen wir das ja einfach machen. Ich sag mal so, der Platz war gebucht, der Termin war gefunden, wir waren komplett ready und dann gab es leider einige Absagen, die man total nachvollziehen kann. Also überhaupt nicht falsch verstehen, da gab es echt einfach triftige Gründe für, dass es am Ende nicht geklappt hat. Wir hatten sehr viele Spieler in der Pipeline, die mit am Start gewesen wären, auch teilweise Leute, die gar nicht im Podcast zu Gast waren, das wäre schon cool geworden. Aber dann haben wir gesagt, okay, dann lohnt sich das am Ende nicht. Deswegen wartet nicht auf Bilder, wartet nicht auf Videos, es findet dieses Jahr nicht statt, aber wir wollen das auf jeden Fall im kommenden Jahr nochmal machen. Da an dieser Stelle vielen Dank an den Golfpark in Winneroth hier um die Ecke, die da echt richtig Bock drauf gehabt hätten, die uns da echt gute Angebote gemacht haben. Dafür vielen, vielen Dank und auch an alle, die natürlich erstmal ihre Bereitschaft signalisiert haben.
Haben wir noch ein Jahr Zeit, doch mal einen Golfschläger in die Hand zu nehmen.
Wir können ja auch jetzt mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Mein Physio hat gesagt, im August golfen, vergiss es. Das lasse ich dich mit deinem
Knie
nicht machen.
War der Hauptgrund der Absage, das ist logisch. Ja.
Und von daher ist es okay, dass wir jetzt für mich einfach nochmal ein Jahr Pause machen.
Ein Thema, das hat auch so ein bisschen für Aufsehen gesorgt in der Liga, das ist das Thema Namensrechte. Da können wir erstmal sagen, die Chopsticks Gießen 46ers, die haben ihr Namensrecht um ein Jahr verlängert. Das ist wichtig für diesen Standort, weil das auch einfach Geld bringt. Nicht nur der BBL-Pokal bringt Geld, auch ein Namenssponsoring bringt Geld. Ja, ist immer so die Frage, wie geht man damit um? Von Paderborn gab es eine Neuerung. Ja, ist interessant. Die Gartenzaun 24 Baskets Paderborn. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen.
Das ist schon ein absolutes Highlight und reiht sich so ein bisschen in die Paderborner Historie ein, sag ich mal. Digibu-Baskets kommen mir da in Erinnerung, die Webmöbel-Baskets. Also die haben schon einiges mitgemacht, aber ich glaube, Gartenzaun 24 ist zumindest für Paderborner Verhältnisse dann doch die Nummer eins.
Also namenstechnisch ganz, ganz weit vorne. Ich erinnere mich in meinen persönlichen Highlights noch an Beikaffee Messingschlager Baunach.
Ja. Oh ja.
Auch das eine richtig gute Nummer gewesen. Was hatten wir noch Schönes?
Rent for Office Nürnberg war schön.
Auch sehr gut, ja.
Aber ist natürlich auch, ich meine, ich glaube, über diese Gartenzaun 24 Geschichte wurde so viel gesprochen, weil es halt auch sehr lustig ist und man sich darüber gerne auch mal amüsieren kann. Aber schlechtes Marketing ist auch Marketing.
Ja, das Logo ist schon sehr speziell, ne? Irgendwie das Paderborner Logo oben hin platziert und dann Gartenzaun 24 als separates Logo unten drunter.
Einfach so, ja.
Muss man sich mal anschauen. Das ist jetzt aus Werbeagentur-Sicht ja jetzt nicht der Meisterschritt überhaupt gewesen.
Meinst du, sie hätten den Slogan um das Logo wie so einen Zaun?
Ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Allein diese ganzen Wortspiele, die man damit jetzt machen kann im Livestream. Freut euch drauf, liebe Paderborner Fans. Denn ich werde aus Prinzip diesen vollen Namen bei jedem Angriff sagen.
Sind bis dahin die 24 Sekunden um? Hast du es mal getestet? Ich bin sehr gespannt auf die Integration in den Heimspielen in Paderborn, ob es dann eine umzäunte Zone gibt und sowas und ob es vielleicht auch vor Ort dann Mustermaterialien gibt, wo man sich mal was zusammenstellen lassen kann. Aber da müssen sie ja nichts vom Zaun brechen jetzt.
Ja, solange sie noch alle Latten am Zaun haben. Und zwar solange sie in der Halle bleiben, die ist nämlich cool.
Ja, wenn man dachte, das war schon alles, kommt da nochmal Kirchheim um die Ecke, die sich auch einen tollen Namenssponsor gesichert haben. Nicht falsch verstehen, das ist ja wichtig einfach für viele Standorte, das bringt Geld, aber die Bosic Estrich Knights Kirchheim ist schon auch nochmal eine Nummer, finde ich.
Das hat mir vor allen Dingen vor Augen geführt, wie traumatisiert ich von dem Eventspiel in Göppingen war, das haben die da nämlich, glaube ich, schon verkündet und als ich es dann nochmal gelesen habe, bin ich wieder rückwärts vom Stuhl gefallen. Also wir sind schon auf jeden Fall hoch dabei mit den Namensgebern in der Pro A diese Saison.
Ja, ist schon unterhaltsam, aber wie du gesagt hast, ist natürlich, ja, ist halt eine Geldquelle, die du erschließen musst und wenn dann halt sowas bei rauskommt, dann ist es so. Aber wo du das Eventspiel gerade angesprochen hast, Kirchheim plant wieder drei Stück, aber nicht gegen Gießen.
Ja, und letzten Endes muss man natürlich auch sagen, es ist ja cool, dass es überhaupt so viele Firmen gibt, die Interesse an Basketball haben und die sagen, hey, wir können uns vorstellen, dass da A, irgendwie zumindest lokal was bei rumkommt und B, aber auch, wir glauben, dass es interessant, eine Kombination aus Basketball und dem, was wir anbieten. Also da muss ja schon auch irgendwo die Zielgruppe sich zumindest mal begegnet sein, dass man sagt, okay, wir nehmen da das Geld in die Hand, um ein Sportsponsoring auch in gerade wirtschaftlich schweren Zeiten auf sich zu nehmen. Also bei allen Scherzen, die wir reißen und bei allem Lustigen, glaube ich, ist es trotzdem ein echt cooles Signal, dass es dort auch verschiedene kleinere Firmen gibt. Die Frage ist natürlich immer, wie viel Geld gibt es denn dann tatsächlich? Also ist es etwas, wo man gesagt hat, man nimmt jetzt quasi nur noch einen Importspieler letzten Endes mehr mit ins Budget oder ermöglicht es einem große Schritte? Ich glaube, bei den genannten Firmen wird es wahrscheinlich eher Kategorie 1 sein. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, einfach, ich freue mich drüber und ich halte da auch mehr von als irgendwie von der 10. Shisha-Bar oder Emirates Airways Gießen. Bräuchte ich persönlich jetzt nicht, auch wenn das da ist, deutlich mehr Geld dran hängt.
Ja, das ist sicherlich richtig. Und keine der Teams, weder die, wobei heißen die Paderborner Baskets?
Uni-Baskets gibt es weiterhin, aber die sind jetzt in Münster.
Ja, wollte nämlich sagen, keiner hat sich in Baskets umbenannt im Sommer in der zweiten Liga, soweit ich das...
Das war wirklich die große Neuerung, wo auch Paderborn ein bisschen angesäuert war drüber, kann man verstehen. Frage, die eben beim Abendessen aufkam, was ist denn mit den Fans von Medi eigentlich? Weil das endet ja jetzt bei Medi Bayreuth, neu in der Pro A.
Ja, aber wie das, wollen die den Zuschauerschnitt hochhalten? Kommt ja jetzt keiner mehr, da waren ja immer nur die Fans von Medi in der Halle und da müssen sich die Verantwortlichen was einfallen lassen, um da Geld in die Kasse zu bekommen.
Der arme Hallensprecher, was brüllt der in Zukunft? Ich bin so gespannt.
Vielleicht kriegt er einen großen Zettel hingelegt, auf dem steht nicht Medi, Ausrufezeichen. Schöne Grüße an der Stelle. Also die Flapserei sei uns verziehen. Wir haben natürlich unsere eigenen Wege mit Namensgebungen etc. und unsere eigenen Erfahrungen auch mit den unterschiedlichsten Hallen, die wir in der Liga haben. Und wir freuen uns drauf, Bayreuth bei uns wieder im Topf begrüßen zu dürfen.
Wir haben es eben angesprochen, die Römerstrom Gladiators Trier. Wir kommen jetzt mal auf die Teams zu sprechen, was denn da schon passiert ist. Natürlich wissen wir sind noch relativ früh in der Vorbereitung der Saison. Da wird sich noch einiges tun, was die Imports angeht. Deswegen gucken wir mal so, wo wir den Fokus drauf legen. Aber es gibt sehr viele deutsche Spots, die vor allem schon belegt sind. Und da, finde ich, hat Trier direkt richtig krasse Ansagen gemacht. Die Saison war kaum vorbei. Haris Hujic direkt mal bekannt gegeben. Marco Hollersbacher, ich habe es eben schon gesagt, verlängert für 3 Jahre. Der auch, glaube ich, der Einzige, der irgendwie übrig geblieben ist von diesem Kader. Das ist schon ein bisschen überraschend, finde ich.
Ja, das war schon ein großer Kahlschlag. Gut, natürlich auch ein neuer Trainer, Don Beck, der hat seine eigenen Vorstellungen. Und man muss auch sagen, die Trierer Mannschaft aus dem letzten Jahr war ja schon sehr wankelmütig. Das war nicht so stimmig. Selbst da irgendwie 8 Siege in Folge haben nicht dafür gesorgt, dass dann irgendwie die grundlegenden Defizite, die es dann halt auch gab, mal abgestellt wurden. Weiß nicht, vielleicht hat es auch intern nicht so richtig gestimmt, dass man einfach wollte, wir müssen jetzt hier einen kompletten Neuanfang machen und ist ja auch so, der Standort Trier an sich, die Halle heißt jetzt, glaube ich, auch anders, dann ist der Fanblock jetzt fest ein Stehblockbereich und da ändert sich gerade viel. Bin mal gespannt, wie das wird.
Ja, und ehrlicherweise, man kann nach so einer Saison, die letzten Endes aus Trierer Sicht einfach verkorkst war, wohl kaum jemandem erklären, warum man einen großen Stamm an Spielern halten sollte, die eben alle mehrere Defizite mit sich gebracht haben. Es wird für mich spannend sein zu sehen, wie Garay Zeeb sich in Karlsruhe schlägt als Nachfolger von Basu Kone. Aber nichtsdestotrotz, bei fast allen anderen war ja durchaus Licht und Schatten, teilweise mehr Schatten als Licht. Und man merkt diesem Kader auch an, den Trier da jetzt zusammengestellt hat, dass einfach auch Geld frei geworden ist nach diesen 3 Jahren, wo man den ehemaligen Trainer noch weiter bezahlen musste, dass da die Kohle ein bisschen lockerer sitzt. Ich hatte aber auch den Eindruck, nachdem das am Anfang so bam, 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 der und der und der und Marco Batschak kommt noch und Martin Linsen,
Moritz Grimmer.
Ja, so alles so gute Deutsche aus der Pro A. Das ist ja wirklich wichtig, ein gutes deutsches Grundgerüst. Und da haben sie wirklich hervorgelegt, wie kein anderes Team eigentlich.
Und danach war auf einmal ein bisschen Schluss. Dann kam noch Yakchali, ich weiß nicht, wie man den iranischen besten Guard Asiens, auch Dirk Bauermann, ausspricht. Hat Rostock damals in die Bundesliga geführt, beim MEC dann Bundesliga gespielt. Mit Sicherheit auch keine schlechte Verpflichtung, aber ich hatte so von außen ein bisschen das Gefühl, die richtigen Bombentransfers sind so etwas abgerissen. Ja. Aber die haben natürlich ein deutsches Grundgerüst, auf dem sie stark aufbauen können und wo sie dann vielleicht auch gucken können, okay, brauchen wir überhaupt noch jemanden zum Nachsteuern, einen Import oder schaffen wir es mit den Spielern, die wir so haben?
Ja, und man muss auch sehen, Yakchali, der ist, glaube ich, Kapitän auch bei der Nationalmannschaft und wird bei der WM dabei sein. Der fehlt dann erstmal in der Vorbereitung. Und die 2 Imports, die sie geholt haben, das sind Jungs, die bewiesen haben, dass sie richtig scoren können. Aber die Ligen, in denen sie das gezeigt haben, sind doch deutlich schwächer als die Pro A. Da muss man erstmal gucken. Kommen da mit ordentlichen Scoring-Werten an, aber wie können sie es in der Pro A zeigen? Das wird interessant, ja.
Ja, man merkt so ein bisschen die Handschrift von Jacques Schneider auf jeden Fall. Der hat auch noch ein paar Nachwuchsspieler geholt, einen aus Bamberg und dann Evans Rapik vom MBC, der ja auch da viel in der Pro B vor allem gespielt hat, der aber auch auf jeden Fall ein vielversprechendes Talent ist. Das ist schon irgendwie auf längere Sicht ausgelegt. Merkt man auch an den Spielerverträgen, viele davon mit 2 Jahren ausgestattet. Kann eine Chance sein, wenn es gut funktioniert, kann aber auch eben Nachteil sein, wenn es eben nicht funktioniert. Aber klar, ein Haris Hujic, der irgendwie der beste Scorer bei Leverkusen ist, da weiß man, was man bekommt, bei Marco Batschak genauso.
Sehr spannendes Team auf jeden Fall mit spannendem Trainer Don Beck, auf den freue ich mich auch sehr.
Ja. Sie haben darauf gewartet, dass Parker van Dijk vielleicht noch verlängert wird, da gab es auch so geteilte Meinungen, defensiv nicht unbedingt so das, was man vielleicht erwartet hat, aber Scoring-Qualität war da auf jeden Fall vorhanden. Till Isemann ist auch weg, der geht nach Dresden, den sehen wir also auch wieder in der Pro A, auch das ist ja ganz cool, dass der weiterhin erhalten bleibt.
Was mich ähnlich überrascht hat, wie die Ansagen von Trier, war Koblenz mit seinen ersten Verpflichtungen. Ja. Also, alter Vater, Maurice Bluskota, Gabe Oliveira, dann Delante Jones, da habe ich schon wirklich gedacht, okay, wollt ihr direkt weiter und wollt ihr direkt in den nächsten Aufstieg rein? Also da muss schon budgettechnisch einiges passiert sein, dass man sich so einen Kader direkt zusammenstellen kann. Gut, danach wurde es dann ein bisschen ruhiger, zumindest was die Bekanntheit der Namen angeht. Aber nichtsdestotrotz für einen Aufsteiger ist das, was die sich da zusammengekauft haben, ein ganz schönes Brett.
Und irgendwie nichts Neues in Koblenz, denn das haben die in der Pro B ja auch gemacht, was da teilweise Leute aus der BBL runtergegangen sind oder auch andere Spieler, wo du auch nicht gedacht hättest, dass die in der Pro B auftauchen. Das war ja schon immer so das Markenzeichen von Koblenz. Da liegt scheinbar irgendwie sehr viel Geld.
Genauso muss man aber auch sagen, sie haben dafür letztendlich extrem lange gebraucht, um diesen Aufstieg zu schaffen. Und das zeigt zum einen natürlich die Ausgeglichenheit auch in der Pro B. Wir werden das auch nächste Saison wieder über die Pro A sagen und unser Schweinchen füllen. Aber natürlich zeigt das auch, Leute, die individuell super Spieler sind, funktionieren nicht immer in einem Team als Bestes, sondern da gehört auch Ausgeglichenheit dazu. Da gehört auch so ein bisschen, was passiert neben dem Feld? Wie gut verstehen sich die Jungs? Vertrauen die sich? Und sind die in der Lage, quasi als Team zusammenzuwachsen und über die Einzelfähigkeiten hinauszugehen?
Ja, wird auf jeden Fall spannend. Ich glaube, Pluskota hat sogar für 3 Jahre unterschrieben, meine ich. Und was man so hört, haben die wirklich die Ambition, da mehr oder weniger durchzustarten. Sie haben mit Almani Moore ihren Leistungsträger aus dem letzten Jahr gehalten. Brian Butler ist, glaube ich, weg nach 3 Jahren. Aber das sieht schon vielversprechend aus und wird, ich glaube, kein gewöhnlicher Aufsteiger.
Ja, definitiv nicht. Also wenn die nicht in die Playoffs kommen mit dem Kader, das würde mich schon sehr, sehr wundern.
Ja, Trainer weiterhin Pat Elzi. Und ich habe es ein paar Mal im Podcast schon gesagt, ich finde diese Organisation einfach wahnsinnig cool. Das wirkt nach außen hin von der Arena top, vom Außenbild her, von den ganzen Maßnahmen, die die da machen. Ich finde, das ist ein toller Verein. Ich habe da richtig Bock drauf, dass die da sind.
Und dann muss man natürlich direkt wieder meckern, Mittwochabend.
Ja, wollte ich auch gerade sagen.
Von Gießen.
Alles
von
top,
Gießen
aber das
am Mittwochabend. Jegliche Anreise mit dem Zug sofort gestrichen und aus dem Kalender verbannt. Also da können wir gerne nochmal ran, ja?
Ja. Bitte nicht sofort aufsteigen, vielleicht, damit wir das Jahr drauf nochmal versuchen können. Aber ich freue mich auch auf den Standort, ja.
Ja, herzlich willkommen in der Liga an Koblenz und herzlich willkommen an die Fraport Skyliners. Die kommen aber von der anderen Seite, die kommen von oben runter aus der BBL. Das ist natürlich auch nochmal spannend, weil das ist nicht so ein Standort für die Pro A eigentlich, haben wir auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Die müssen eigentlich in der BBL spielen, damit sie überhaupt richtig attraktiv sind da. Frankfurt, schwieriges Pflaster, was sportlich angeht. Da musst du dir erstmal einen Namen machen, zweite Liga, bin ich mal gespannt.
Ja, und jetzt haben sie Pro-A-Mannschaft und Pro-B-Mannschaft. Das ist ja auch, muss man mal gucken, wie das harmoniert. Haben natürlich mit Dennis Wucherer, der ja hier auch in Gießen gut bekannt ist, einen Coach geholt, der weiß, wie die zweite Liga funktioniert, aber jetzt auch länger raus war. Also außer Magenta-Experte bei der Euroleague, die ja jetzt von der Pro-A ein Stück entfernt ist, hat er jetzt dann doch eher weniger gemacht. Da bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Aber er hat sich natürlich bisher einen guten Kader zusammengestellt, ja.
Der hat mich auch überrascht. Also ich hatte damit gerechnet, dass Frankfurt deutlich mehr Altlasten auf Basis von den 2 gekauften Wildcards hat. Und ich frage mich so ein bisschen, wo das Geld herkommt, weil man...
Sparkonto für die neue Halle wurde aufgelöst.
Welcher der 3?
Ja, eins davon hat der Gunnar aufgelöst. Geld brauchen sie ja jetzt erstmal nicht mehr und das nehmen sie jetzt für den Kader.
Jakob Knauf ist da. Da bin ich sehr gespannt, wie der sich macht in einem Team, wo auch andere Leute den Ball mal in der Hand halten wollen. Aber ich glaube, der hat das Talent dazu. Und wenn wir uns an letzte Saison zurückdenken, der war eigentlich der Einzige bei Schwenningen, der, no offense an die anderen, den Ball fangen konnte und damit was anfangen konnte. Und trotzdem hat er eben seine 15, 16 Punkte im Schnitt gemacht. Das bedeutet, der hat schon das Talent, das Bällchen in den Korb zu tun.
Bisschen auch, wie die ganze Liga hinter dem her war, als da die Insolvenz bekannt wurde. Alle so, ja, komm auf, ja, komm ja. zu uns, komm hier rüber. Da waren schon alle hinterher. Und ich glaube, das war in der Offseason nicht anders.
Definitiv. Booker Koblen, wer unseren Podcast gehört hat, den haben wir schon öfter erwähnt. Und zu dem braucht man, glaube ich, auch nichts weiter sagen. Der wird definitiv denen auch was geben. Ich bin sehr gespannt. Ich fand, es ist ja bei den Importspielern, ich tue mich da persönlich immer unglaublich schwer, irgendwie einzuschätzen, was die können. Man kann das so ein bisschen, wenn man sich die Highlight-Tapes anguckt und schaut, okay, auch wie war die Verteidigung gegen die da gespielt haben und wie intensiv war das hin und her. Aber letzten Endes kann man natürlich ein Highlight-Tape auch immer gut zusammenschneiden. Und wie gut die dann wirklich in der Liga funktionieren, ich finde, das ist immer ein brutaler Gamble und eine brutale Vorhersage. Ich bin froh, dass ich die nicht treffen muss, sondern dass das die ganzen Coaches mit ihren Assistants machen. Aber als ich von Aiden Warnholz gelesen habe, fand ich irgendwie, das klang wie so ein typischer Wucherer-Guard.
Also ich musste sofort an Skylar Boland denken.
Absolut. Lag vielleicht daran, dass sie den im Artikel oder in der Pressemitteilung zu seiner Verpflichtung auch erwähnt haben. Vielleicht haben sie uns da so ein bisschen erwischt, aber nichtsdestotrotz vom Spielertyp her einfach jemand, der unglaublich smart ist, ist also ein typischer Wucherer-Spieler, der gute Entscheidungen trifft, der Spiele gewinnen kann, aber nicht muss. Das bedeutet, der ist nicht derjenige, der unbedingt immer den letzten Wurf haben muss, aber der ihn trotzdem treffen kann. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf, den Spielen zu sehen. Gegen Gießen wird es nichts zu holen geben, aber das weiß Dennis, glaube ich, auch schon. Von daher ist das okay.
Da gibt noch einen Spieler, der aus der Insolvenzmasse kommt, diesmal von Hanau, Bruno Albrecht. Junger deutscher Guard, ein sehr vielversprechender Guard, denn der war Topscorer in der Pro B. Das ist natürlich auch einfach eine gute Verpflichtung. Also da kann man einfach drauf aufbauen für die nächsten Jahre.
Gut vor der eigenen Haustür aufgepasst, ja.
Und wer auch zurückkommen könnte, Marco Völler. Der spielt ja da in der Pro B, hat aber die Option, nochmal in der Pro A aktiv zu werden mit seinen 34 Jahren. Das ist natürlich auch nochmal eine kleine Ansage, was den Namen angeht zumindest.
Hat ja unter Dennis hier gespielt, ne? Bin ich mal gespannt, ob er sich. Er hatte ja die Option, sich festzuspielen in der Pro A, so wurde es, glaube ich, genannt. Das bedeutet wahrscheinlich, wenn er 5 Spiele darf er ja wahrscheinlich und wenn er dann ein 6. macht, darf er die Pro B nicht mehr spielen. Ne? Und das ist dann wahrscheinlich das festgespielt.
Da würde mich tatsächlich mal interessieren, wie die Regularien von Pro B und Pro A aussehen, weil im ganzen niederklassigeren Sportbereich ist es ja genau andersrum, dass man maximal 5 Spiele aushelfen darf. Müssen wir mal nachgucken, würde mich tatsächlich mal interessieren, ob das geht.
Also bei Cheryl Taylor damals war es auch so, der durfte die 5 Spiele machen, aber ich glaube, wenn er halt ein 6. gemacht hätte, hätte er unten nicht mehr spielen dürfen.
Ja, durchaus denkbar. Was ich sagen wollte ist, ich halte es für eine völlige Schnapsidee, Marco Völler in die Pro A zu werfen. Es tut mir leid, jeder, der das anders sieht und vielleicht beweist er mir auch, dass ich mal wieder völligen Quatsch daher geredet habe, aber der hat jetzt wie lange? 2 Jahre nicht gespielt, war einfach, glaube ich, auch ohne Training, also zumindest ohne Profitraining auf dem Niveau und war schon, als er aufgehört hat, eigentlich in der Pro A, jetzt nicht mehr der Spieler, der wirklich viel Unterschied gemacht hat. Also er hat da nicht großartig was kaputt gemacht, aber...
Hat er letztes Jahr Pro B gespielt? Ich glaube schon, oder?
Ich kann es dir nicht beantworten. Ich dachte, er hätte auch da die Turnschuhe an den Nagel gehängt. Falls nicht, habe ich natürlich gerade völligen Kokolores erzählt. Auch das möge man mir verzeihen. Nichtsdestotrotz, ich sehe bei ihm einfach nicht, dass er in der Pro A wirklich eine tragende Rolle spielen kann, die über irgendjemand hat sich verletzt und wir brauchen jemand, der 5 Minuten Pause gibt.
Hat in der Pro B gespielt tatsächlich 7,3 Punkte, 3,6 Rebounds im Schnitt, aber ja, insgesamt 13 Spiele gemacht, auch mit in den Playoffs dabei gewesen.
Na super, das können wir ja vielleicht
ausschneiden.
Völliger Quatsch. Ja, vielleicht ist er auch einfach so... dass man das Umfeld, ja, wir haben jetzt noch einen Spieler mehr, der Kader ist voll, aber sobald sich vielleicht eine Option im Oktober, November ergibt, dann hat sich das mit dem Festspielen auch ganz schnell erledigt. Ja, Marco, nee, ist jetzt nicht mehr. Brauchst nicht mehr anrufen.
Dann noch ein Rückkehrer in Frankfurt. Bruno Fritschitsch kommt zurück, in Crailsheim ja gewesen, da aber verletzt. Jetzt wieder in Frankfurt am Start, kennen wir auch noch aus der Pro B. Der Name klingelte sofort, als der bekannt wurde.
Ja, mal gucken. Kreuzbandriss, ich glaube, hat das ganze Jahr in Crailsheim nicht gespielt. Thorsten, was muss er machen, um wieder fit zu werden?
Bei Simon die Treppen hochsteigen bis in den 2. Stock zum Podcast-Studio. Das funktioniert Bombe.
Alles klar, werden wir mit Dennis weitergeben.
Ja, wenn wir dann gerade schon in Gießen beim Podcast-Studio sind, sprechen wir doch über die Jobs des Gießen 46ers. Namenssponsoring hatten wir eben schon. Frankie, der Headcoach, hat verlängert vorzeitig um ein weiteres Jahr. Und auch der Geschäftsführer Jonathan Kolmer hat jetzt den Vertrag verlängert. Auch das für den Standort extremst wichtig, dass da jemand am Ruder ist, der diesen Sport irgendwie versteht, der aber gleichzeitig auch das Geschäftliche versteht und der sich aus dem Sport eigentlich raushält, weil der sagt, okay, ich überlasse das eigentlich alles dem Trainer, natürlich muss man da Verträge machen, natürlich muss man da im Hintergrund gucken, aber es ist eben jemand für das Wirtschaftliche, der da echt einen guten Eindruck macht.
Ja, Kontinuität gab es ja hier auf der Geschäftsführerposition doch relativ lange nicht, da war ja ein freudiges Kommen und Gehen und jetzt mit Jonathan Kolmer sind wir da, glaube ich, wirklich ganz solide aufgestellt. Der wird seine Erfahrungen sicherlich machen und es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass er mit Frankie einen sehr erfahrenen Mann für das Sportliche neben sich hat und die beiden als Doppelspitze für die Zukunft des Gießener Basketballs, da wird mir jetzt erstmal nicht Angst und Bange.
Darf ich das von gerade noch mal kurz rekapitulieren? Also du sagst, es ist wichtig, dass er den Sport kennt, sich aber trotzdem raushält.
Ja, aber dass er weiß, welches Business dahinter steckt. Weißt du, wie ich meine?
Oder dass er weiß, wie Gießen funktioniert.
Ja.
Ich wollte eigentlich nur von meiner Marco Völler Schmach
ab. Das ist okay, hat aber nicht funktioniert. Ja. Moment, ich gucke nochmal ganz kurz hier, ob ich hier noch was finde.
Gegen Nürnberg jetzt beim letzten Erfolg auch eine ziemlich eindrucksvolle Rebound-Statistik aufgelegt. 91 gesammelte Abpraller, wenn ich es richtig gesehen habe.
91? Was? 91 Rebounds? 91 Rebounds, das habe ich ja noch nie gehört.
Ich auch nicht.
Wessen Stimme war das nochmal?
Tim Uhlemann.
Aber wer relativ schnell auf die Gesamtzahl von 91 Rebounds kommen wird, ist ja Stefan Funditsch. Den haben wir tatsächlich hier in Gießen halten können. Also Hut ab dafür, freut mich sehr, dass das funktioniert hat. Absoluter Publikumsliebling.
Mr. Double-Double, wie viel hat er am Ende? 18, 19 in dieser Saison? Gigantisch. Und ja, dass der bleibt, hätte wahrscheinlich keiner erwartet. Natürlich auch verletzt, also da weiß man auch nicht, wie kommt er zurück. Aber der war ja immer ein Kämpfertyp und ich glaube, der wird genauso wieder spielen, wie er es vorher gemacht hat.
Ja, sicherlich war die Knieverletzung, hat Gießen da vielleicht so ein bisschen in die Karten gespielt, ohne wäre es wahrscheinlich schwieriger geworden. Ich glaube zwar trotzdem, dass er Angebote hatte aus vielleicht auch der Bundesliga oder von höherklassigen Vereinen, auch aus einem anderen Ausland, aber vielleicht hat er schon irgendwie gemerkt, dass er hier in Gießen ist er ja die zentrale Figur gewesen, Publikumsliebling, und das hat ihm schon gut getan und auch gut gefallen. Hat Frankie als sein Coach, ich denke, Gießen war jetzt vielleicht nicht das mit Abstand finanziell beste Angebot, aber so das Gesamtpaket, und ich glaube, da können wir als Standort sehr froh drum sein.
Wobei ich denke, wenn man sich die Verpflichtung in der Bundesliga mal anschaut, da sieht man schon auch, das Geld sitzt nicht super locker. Also gerade was so irgendwie auch die großen Vereine da machen, da ist jetzt niemand da, der irgendwie mit Millionen um sich wirft. Und da glaube ich, dass so ein Spielertyp wie Stefan Funditsch, der eben auch dann doch den einen oder anderen Zentimeter kleiner ist als vielleicht Leute auf seiner Position und dann noch aus einer Verletzung kommt, die ja wirklich nun auch ein bisschen langwieriger ist, ich weiß gar nicht so genau, ob er wirklich so viel bessere Angebote hatte oder ob er dann nicht gesagt hat, okay, es wäre quasi ein annähernd äquivalent, aber in Gießen weiß ich halt, was ich habe. Da kommt, glaube ich, auch wieder ins Spiel, was wir vorher gesprochen haben, die Teamchemie und wie wachsen die Jungs zusammen. Für den war natürlich seine Balkan-Connection mit Miksic und mit Zvorovic extrem wichtig. Da hat er einfach zwei Leute gehabt, die seine Sprache sprechen, die seine Kultur verstehen, mit Frankie zusammen auch entsprechend, die einfach so diesen Lebensstil auch kennen und wertschätzen. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir noch in Gießen mindestens einen Spieler sehen werden, der auch mit Itch endet, weil das einfach für den ein Wohlfühlfaktor ist.
Ja, definitiv, zumal er ja auch eher so der Introvertierte ist und die beiden anderen waren schon ein bisschen extrovertierter, die haben dann auch, sie waren so das Bindeglied, glaube ich, zwischen den einzelnen Fraktionen da in der Mannschaft, und die zwei wurden heute verabschiedet. Ja, muss man mal gucken. Die waren sicherlich wichtig für die Teamchemie. Wir haben jetzt einen guten Kern natürlich, auch an deutschen Spielern mit Ficke, Niyama, Strangmeier, Karl, dann Funditsch dazu.
Und Bencic.
Ja. Ja, das ist wahrscheinlich der größte Name der kommenden Pro A-Saison. Robin Benzing kommt nach Gießen. Das kam auch sehr überraschend für viele Fans. Da wurde dann irgendwann das Trikot mit der Nummer 12 gepostet. Manche haben gemunkelt, ist das Robin Benzing? Das war ja irgendwie schon mal so ein bisschen im Raum gewesen, aber keiner konnte sicher sagen, ja, er kommt tatsächlich. 165 Nationalspiele für Deutschland, das ist meine Ansage für die Pro A wieder. Ähnlich wie Andy Seifert.
Ja, 2-Jahres-Vertrag, also nicht so wie im letzten Sommer, wo man mal 2 Wochen mittrainiert hat und dann still und heimlich nach Uruguay verschwunden ist, sondern er ist tatsächlich jetzt hier. Es ging wohl auch so ein bisschen von ihm aus, dass er gesagt hat, er hätte gern unter Frankie, wo er seine Profikarriere angefangen hat, da würde er sie gern wieder beenden. Ich denke mal, die Gießener Kaderplanung wäre vielleicht einen Zacken anders gelaufen, wenn das schon von Anfang an der Offseason klar wäre. So ist man jetzt schon sehr groß auch aufgestellt, nicht ganz so schnell und beweglich. Aber es ist natürlich für den Standort und überhaupt schon eine Knallermeldung und jetzt auch dann 2 Jahre. Also der will es, glaube ich, ja nochmal wissen, hat er auch direkt angeboten, Kapitän zu werden. Da bin ich sehr, sehr gespannt und ich freue mich darüber. Und es kam wirklich schon eigentlich aus dem Nichts und jetzt ist er da.
Du hast gerade gesagt, sehr groß, Dejan Kovacevic kommt, 26 Jahre alt, kommt von den Bayer Giants Leverkusen, großer Mann. Jonathan Meyer kommt aus Nürnberg, Center, auch ein großer Mann. Das ist schon ein Unterschied zur vergangenen Saison.
Da war, glaube ich, Igor am Anfang der Größte, ne? Und das ja auch erst als Nachverpflichtung.
Und vor allen Dingen, also das sind alles Deutsche. Das darf man in der Pro A ja auch nicht unterbewerten. Da kosten deutsche Zentimeter ja nochmal ein bisschen extra Geld. Und dass man da so variabel ist auf den großen Positionen, und Robin Benzing kann in der Pro A eigentlich im Prinzip alle Positionen durchgehend spielen. Spannend wird sein, auch er, wie kommt er aus seiner Verletzungspause wieder und vor allen Dingen, wie schafft er es zu verteidigen auf der Pro A, insbesondere dann gegen andere Importspieler, die vielleicht ein bisschen kleiner sind als er, aber offensiv bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er da den ein oder anderen Dreier reinwerfen wird und den Gießenern mit Sicherheit einiges an Show bietet.
Ja, der macht, also er hat ja immer noch ein sehr, sehr gutes Händchen von außen. Da kann er das Spiel breit machen. Und wenn unterm Korb mehr Platz ist, dann fühlt sich auch Stefan Funditsch da relativ wohl. Also wenn Benzing daneben wirft, muss sein Verteidiger ja auf jeden Fall rausgehen, der wird auch groß sein, dann hat Funditsch da Platz und kann dann den Abpraller rein ochsen. Also das könnte schon gut funktionieren.
Rein ochsen. Selten eine schönere Beschreibung von Funditschs Spielstil gehört als rein ochsen.
Ja. Du hast eben die Abgänge angesprochen von Mixic und von Svorovic. Fest steht auch, Jordan Barnes kehrt nicht zurück. Der Point Guard, der so viel Spaß gemacht hat, dieser flinke kleine Kerl da, der echt für ordentlich Punkte gesorgt hat, kommt nicht. Nico Brauner ist weg, der geht zu den Hamburg Towers in die BBL. Und Igor Svorovic, haben wir gerade angesprochen, ja, der ist kein Platz mehr gewesen. Der wäre bestimmt auch gerne zurückgekommen.
Ja, davon gehe ich aus, dass er wirklich sehr gerne hier geblieben wäre, aber so ist dann leider der Sport für ihn. Persönlich tut es mir sehr leid und ich hoffe für ihn, dass er da jetzt eine gute nächste Karrierestation findet, ja, seinen Weg weitergehen kann. Und ja, Jordan Barnes, der so ein Spielertyp fehlt halt noch. So einer, der quirlig schnell ist, der scoren kann, der das Scorer gehen, was wir eben bei den beiden Trierer Import da angesprochen haben, der das so ein bisschen in sich trägt, auch mal kreieren kann. Ich glaube zum Beispiel Benzing wird jetzt nicht mehr so viel zum Korb ziehen, sondern schon eher die Würfe nehmen. Wir brauchen, da fehlt es auf jeden Fall noch, ja.
Weiterer großer Name, der jetzt in der Pro A da ist, ist Basti Dorit. Der kam ja theoretisch mit Medi Bayreuth runter, da wird er aber nicht auflaufen, sondern er kehrt in die Heimat zurück, nämlich zu den Nürnberg Falcons. Da ist er groß geworden, hat er in der Jugend gespielt, danach dann bei Medi Bayreuth gewesen, der also jetzt in Nürnberg am Start.
Die erste Frage, die ich ihm stellen werde, ist Dorit oder Dorit?
Wir werden ihn im Podcast haben. Ich habe schon angefragt und er hat schon gesagt, ja, er hätte Bock drauf. Also das schon mal als kleine Preview für die neue Saison.
Ja, eine schöne Rückholaktion da irgendwie, dass er jetzt in Nürnberg spielt. Wir haben ihn doch letztes Jahr beim Auswärtsspiel von Gießen da getroffen.
Ich habe ihm in Nürnberg gesagt, wie schade es ist, dass ich ihn nicht mehr spielen sehe, weil ich einfach da nicht mit gerechnet habe, dass der irgendwann mal noch in der Pro A aufschlagen würde und auch genauso nicht damit gerechnet habe, dass Gießen da in absehbarer Zeit wieder in die BBL kommen würde. Und jetzt ist es einfach soweit und dann spielen einfach auf dem Gießener Parkett Basti Dorit und Robin Benzing gegeneinander.
Also. Und wenn es gut läuft, ist Per Günther auf der Zuschauertribüne, der sich direkt, nachdem die Benzing-Verpflichtung bekannt wurde, nach dem Spielplan erkundigt hat. Schon ganz nett, ja. Und Nürnberg aber an sich hat jetzt noch Julius Wolf geholt, von Fechter auch eine solide Verpflichtung eigentlich. Ja, mal gucken, wie die sich machen. Ich glaube, die sind nicht ganz so zufrieden damit, dass sie doch relativ chancenlos am Ende im Kampf um die Playoffs waren und wollen da wahrscheinlich diesmal den 8. Platz attackieren.
Matthew Meredith?
Ja, der Mann mit dem schönsten TH dann. Gut, dass du es ausgesprochen hast.
Ja, da war's korrekt. Mich auch verweigert.
Ich wollte ansetzen, aber habe mir gedacht, nee.
Ich wusste gar nicht, dass der aus der Nürnberger Jugend stammt und jetzt quasi nach 3 Jahren dann da wieder zurückkehrt. Auch eine schöne Geschichte eigentlich.
Ja, aber mit bisschen Beigeschmack verbunden, denn der war ja in Leverkusen verletzt. Da hatte man immer auf ihn gesetzt, hat gesagt, hey, nimm dir die Zeit, die du brauchst, dann spiel gerne bei uns. Sah auch so gut aus, dass er mit in die Pro B geht. Dann aber doch Pustekuchen und rüber nach Nürnberg. Da waren dann doch einige sehr sauer in Leverkusen.
Was ich da bemerkenswert fand, war tatsächlich auch die Pressemitteilung, die sehr, sehr deutliche Worte gefunden hat, dass man auf Leverkusener Seite doch sehr enttäuscht ist und mündlich sich schon auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt hatte. Weiß man natürlich immer nur eine Seite der Medaille. Also das ist, kann man natürlich immer nur die Pressemitteilung lesen und daraus ja letzten Endes seine Schlüsse ziehen und weiß nicht, was ist wirklich hinter den Kulissen passiert.
Ja, war aber ungewohnt ehrlich. Habe ich so selten gesehen im Sport.
Ja, genau. Stimmt. Und es haben auch wieder Leute gesagt, wie kann man denn sowas in eine Pressemitteilung schreiben? Ich muss ehrlich sagen, das sind Geschichten, die interessieren mich. Und auch wenn sie natürlich in dem Fall jetzt keine schöne waren, aber letzten Endes da die x-te PM mit, ja, schade, dass er sich anders entschieden hat, wir wünschen ihm alles Gute, die kann man halt endlos reproduzieren. Und von daher, ich fand es gut, dass sie da einfach kein Blatt vor den Mund genommen haben und gesagt haben, wie sie die Sache sehen. Und letzten Endes, wie gesagt, es gehören immer zwei Seiten zu Geschichten.
Ja, fest steht auch, in Nürnberg, Sheldon Eberhardt, der wechselt nach Kirchheim zu den, Moment, Bosic, Estrich, Knights, Kirchheim, um das nochmal an dieser Stelle klar zu machen.
Vielleicht sind es auch die Bosic, Estrich. Ja, komm, dann machen wir den letzten großen Namen auch noch, nämlich Joshua Bonga, kleiner Bruder von Isaac Bonga, Fechter 2 nächste Saison. Mal gucken, hatte ich bisher tatsächlich überhaupt nicht auf dem Schirm, weder spielen sehen, noch irgendwie mit seinem Bruder in Verbindung gebracht, einfach nur über den Namen gestolpert. Man sagt ihm nach, ähnlich großes Talent wie sein großer Bruder, 18 Jahre alt, mal gucken, was der...
Man gehört sogar größeres Talent sogar noch.
Echt?
Der bessere Bonga angeblich, aber ob das stimmt, keine Ahnung, nie gesehen.
Okay.
wir werden es in Vechta auf jeden Fall erleben. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich für den Standort insgesamt so eine spannende Frage. Wie stellen die ihre zweite Mannschaft auf und wen bringen sie da alles rein? Könnte mir auch vorstellen, dass es da einfach viel junge deutsche Spieler geben wird mit eben der Aussicht, hey, vielleicht werden wir nicht das beste Team sein, aber du wirst auf jeden Fall hier Minuten kriegen und du wirst auf jeden Fall Erfahrungen sammeln können. Da könnte man wahrscheinlich durchaus den einen oder anderen noch hinlocken.
Ja, also die sind bisher sehr jung aufgestellt. Ich glaube, die beiden erfahrensten sind dann Leon Okpara und Kevin Smith. Und sie haben Johann Grünlo, auf den bin ich mal sehr gespannt. Der war ja schon in der erweiterten Rotation im Pro-A-Kader, hat da aber noch nicht so viel gespielt, ist jetzt mit der U18 Bronzemedaille bei der EM jetzt kürzlich gewonnen und ist da mit 2,8 Meter schon ein sehr großes Talent auf den großen Positionen und gerade mit, ich glaube, er hat bei so einem Adidas Next Generation Turnier einen Blockrekord für die Ewigkeit aufgestellt. Und, also für die Ewigkeit wird sich zeigen, aber er hat Victor Wembanyama direkt getoppt, der da 24 gemacht hat in 4 Spielen. Er hat jetzt 25 gemacht. Also wenn der sich jetzt auf dem Niveau da mehr Spielzeit einsammelt, ich denke, das könnte der Vorzeigeprofi für den Weg, den du gerade beschrieben hast, werden.
Apropos Ewigkeit, Brandon Thomas. Wird der irgendwie nochmal aufhören mit Basketball spielen oder macht er einfach so weiter? Der wird jetzt 39 diesen Monat und der unterschreibt einfach mal für 2 Jahre bei seinem alten Verein bei den Adlern Dragons.
Er geht den Terrell Darden-Weg wahrscheinlich, der mit 42 doch, glaube ich, noch für den MBC gespielt hat. Ja, das ist auch eine schöne Geschichte, schöne Rückholaktion da im Adlerland.
In Bamberg gab es doch auch mal so einen Daddy, der mit 41
noch... Derek Taylor, ja. Daddy Cool.
Ja,
genau, starke Brandon Thomas im Adlerland und Kilian Bienapfel, der jetzt doch auch einsehen musste, dass es mit der BBL vielleicht, dass es dafür nicht ganz reicht und jetzt bei Adlerland wieder mehr Verantwortung übernehmen will.
Ich weiß nicht, ob sich die Adlerland Dragons damit wirklich einen Gefallen getan haben mit Brandon Thomas. Ich hatte schon letzte Saison bei Jena das Gefühl, also der Mann ist körperlich Wahnsinn und weit weg von allem, was jeder von uns jemals sein wird. Aber nichtsdestotrotz hat er in Jena für mich schon eigentlich wenig Akzente setzen können als Führungsspieler und als jemand, der wirklich der Erfahrene ist und insbesondere, wenn er viele Minuten gehen musste, sehr, sehr wenig auffällige Sachen gemacht, sehr wenig Spiele entschieden. Und vor allen Dingen fand ich ihn auch in Jena schon in der Verteidigung einfach immer einen Schritt zu langsam. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in Quakenbrück mit 39, dann bald 40, nicht zwingend besser geworden ist. Ich lade ihn herzlich ein, mich Lügen zu strafen und zu zeigen, dass er auf jeden Fall das noch im Tank hat. Mein momentanes Gefühl und das, was ich bisher gesehen habe, ist, sagt, okay, das wird wahrscheinlich eher schwierig da, insbesondere da nach wie vor kein deutscher Pass. Also ich glaube, seit irgendwie, weiß ich nicht, 16 Jahren oder sowas heißt es ja, der kriegt den bald. Bisher immer noch nicht und damit nimmt er auch einen Importslot weg. Da weiß ich noch nicht, wie das funktionieren wird.
Aaron Kaiser kommt aus Paderborn noch zu den Adler Dragons, dafür gehen Daniel Stradewski, der geht nach Bochum und Jonas Weitzel, der ist nach Münster gewechselt.
Ja, gab insgesamt viele Wechsel so innerhalb der Liga, fand ich. Ist ja auch ganz nett, wenn die Namen und die Spieler so ein bisschen der Liga erhalten bleiben und die haben mit den Importspielern, die da die verschiedenen Mannschaften geholt haben, da hat Thorsten schon gesagt, das muss man halt sehen, wie die einschlagen. Da kann man sehen, es sind noch einige Importstellen auch offen. Ich glaube, nur Koblenz und Münster sind soweit mit der Kaderplanung erstmal vorläufig fertig. Und bei den Imports kann man erkennen, es sind entweder Spieler, die so 1, 2, 3 Jahre im europäischen Ausland in den nicht ganz so hohen Ligen gespielt haben oder nicht ganz so starken Ligen oder halt Rookies vom College und da muss man mal sehen. Ich denke, Europa-Erfahrene war vielleicht bei dem ein oder anderen Coach nochmal, stand ein bisschen weiter oben als Rookies, weil Rookies habe ich jetzt gar nicht so oft gesehen, aber die gibt es auch. Aber wie die sich dann letztlich schlagen, muss man sehen.
Ich bin auch mal gespannt, ob Shai Eli aus Heidelberg nochmal irgendwo in der Pro A unterkommen wird. Den haben sie dort offiziell verabschiedet, auch schon 36. Deswegen kam der mir gerade auch in den Sinn. Wäre mit Sicherheit auch nochmal ein Spieler, der irgendwie eine Mannschaft führen kann. Auch da wieder eine Frage, wie viel Verteidigung hat er noch im Blut? Also offensiv, glaube ich, wäre das auf jeden Fall auch noch ein Ding für den einen oder anderen Pro-A-Ligisten. Warten wir es mal ab, vielleicht wird es auch was ganz anderes.
Er könnte auf jeden Fall, man könnte ihn super besingen mit Shai Eli, Shai Eli, Lai, Lai, Lai.
Wenn wir gerade schon im Norden sind, dann springen wir doch einfach von den Adler Dragons zu den Eisbären Bremerhaven. Da gab es auch einen Wechsel innerhalb der Liga, denn Hendrik Drescher ist da jetzt am Start. Kommt aus Bochum, 10,3 Punkte, 4,2 Rebounds in der vergangenen Saison. Ergänzt quasi dieses wirklich gute deutsche Grundgerüst, was Adrian Breitlauch hier im Podcast angesprochen hat, nochmal um einen weiteren Spot.
Ich habe mich gerade gefragt, in welchem Norden Heidelberg liegt, aber du warst bei Quakenbrück. Die Brücke hat mir dann einfach gefehlt.
Ja, weiterer alter Bekannter in der Pro A, Ray Simmons, der zurück zu 18 ja beim Team Ehingen Urspring gespielt, da echt ordentlich Punkte aufgelegt, danach in Jena gewesen und jetzt zuletzt in Griechenland, da auch eigentlich ganz gute Stats aufgelegt. Das ist so ein Import, ich glaube, da kann man schon mal ein bisschen absehen, was der so bringen könnte.
Ja, stimmt, ja, der hat seine Qualitäten unter Beweis gestellt, ist glaube ich auch einer, der hohe Assist-Werte auch vorweisen kann, etwas höher als der normale Schnitt, den man da so hat. Ja,
9,5 hat er 2018, also richtig krass.
Also das ist ein auf jeden Fall ein Playmaker, der jetzt nicht nur davon lebt, zu scoren, sondern auch seine Kollegen einsetzen kann. Und da hat er mit Matt Frierson, der da geblieben ist, jemanden, den muss er ja eigentlich nur in der Ecke anspielen und dann klingelt.
Das hat mich auch überrascht, dass Matt Frierson in Bremerhaven bleibt.
Den hätte ich so gerne in Gießen gesehen.
Also das war ja der beste Dreierschütze der Liga in der vergangenen Saison. Also das hat mich wirklich krass überrascht. Aber Glückwunsch an Bremerhaven.
Ja, scheint ihm dazu gefallen. Und dann haben sie auch noch Robert Oehler. Also das Grundgerüst in Bremerhaven ist schon recht vielversprechend. Und sie waren ja letzte Saison da mit einem starken Endspurt noch. Also bin ich mal gespannt, wie das für die dieses Jahr läuft.
Dann haben sie auch noch einen Isländer geholt, Hilmar Henningsson. Der hat mit einem Ex-Gießener zusammengespielt, nämlich mit Dee Davis in der letzten Saison. Und wurde als der bessere von beiden betrachtet. Ich weiß nicht, ob das wirklich was über den Spieler
ist. Die Davis hatte auf jeden Fall die schönste Flugkurve der Liga. Das habe ich so in der Form noch nie gesehen, wie jemand so werfen kann. Also ja, das war Haltungsnote 6.
Der muss ja auch von ganz unten nach ganz oben kommen.
Über den Gegenspieler drüber. Und wenn der nur 1,80 ist, dann ist es trotzdem schon schwierig gewesen.
Wenn ich so im Schulunterricht geworfen hätte, ohne Mist, ey, hätte ich doch keine gute Note für bekommen. Im Leben nicht, wie dieser Typ geworfen hat.
Ja, aber jetzt verdient er sein Geld damit.
Wie wohl seine Basketballnote war.
Also, dass wir jetzt über Dee Davis sprechen, habe ich nicht kommen sehen.
Bei mir im Basketball-Schulunterricht war Basketball 10 Freiwürfe und 10 Korbleger. Und wenn du alle triffst, kriegst du eine 1. Und sobald du deinen Gegenspieler berührt hast, war es ein Foul. Ich habe Basketball wirklich abgrundtief verachtet, bis ich nach Gießen gekommen bin und gesehen habe, wie Basketball wirklich
ist. Meine Schritte, die waren eher so Weitsprung gefühlt.
Vielleicht genug von uns und zu den Leuten, die das können. Wir haben noch einen weiteren Ex-Gießener, Dennis Nawrocki. Nach Hagen gewechselt, haben wir, glaube ich, in den letzten Podcast-Folgen vor der Sommerpause sogar schon verkündet und angesprochen. Da freue ich mich sehr, dass der zurück in der Liga ist. Und Hagen insgesamt bisher ein ganz ordentliches Gerüst. Nas Bohannon kommt aus Dresden. Da muss ich sagen, den hatte ich während der Saison überhaupt nicht auf dem Schirm. Und fand ihn aber in den Playoffs gegen Gießen richtig stark.
Aber also war er nicht bei Fechter?
Verzeihung, habe ich Dresden gesagt? Ja, da war gerade die Verknüpfung von Grayson Murphy zu Dresden noch da.
Hauptsache Norden.
Ja, 91, 19. Wir wissen, wie es ausgeht.
Ja, das ist eine starke Verpflichtung. Ja, ich fand den richtig gut in den Playoffs. Hat mir sehr gut gefallen.
Absolut, genau. Und eben gerade angesprochen schon, Grayson Murphy geht nach Dresden. Auch da war ein bisschen die Frage, bleibt er und warum kann man den nicht halten? Und warum will man eigentlich den ganzen Kader halten, wenn doch sowieso letzte Saison alles schlecht war? Aber eigentlich waren die Spiele ja gut und nur Chris Harris ist schlecht.
Ja, nur der ist schlecht. Aber trotzdem kauft man 1000 Dauerkarten. Und die beiden Gießener sind da geblieben. Tim Uhlmann, Piane Kraushaar, jetzt zusammen mit Nawrocki, die sich ja auch noch kennen. Bin ich mal gespannt, wie die sich schlagen. Nawrocki, hast du schon gesagt, finde ich auch schön, dass der jetzt, dass man den mal wieder dann in Gießen sieht. Ich glaube, die Pro A ist auch eher sein Bereich. In Rostock hat es doch jetzt auch nicht so richtig funktioniert in der BBL.
Genau, dann gibt es noch den Devonta McCall. Der hat eine ganz lustige Aussage getroffen. Er hat gesagt, er will der beste Verteidiger werden, den es in der Liga gibt. Von daher werden wir auch da ein Auge drauf haben, wie das so läuft und wie das funktioniert.
Vor allen Dingen werden wir ihm das mitteilen, wenn es nicht so ist.
Ja, wir haben eben schon mal drüber gesprochen, wie denn die Fans von Bayreuth künftig begrüßt werden sollen. Medi fällt ja raus, also XY Bayreuth, da können wir drauf gucken, gar nicht mal so spektakulär. Also wir haben eben beim Abendessen drüber gesprochen, dass so ein bisschen den Anschein macht, dass sie irgendwie erstmal Geld tanken müssen nach dem Abstieg aus der BBL durch den Wegfall von dem Namenssponsoring. Mozilla kommt vom FC Bayern Basketball, den Namen kennt man, wenn man sich mit der Pro B ein bisschen beschäftigt, der ist ja ganz solide. Moritz Plescher aus Jena und ansonsten, ja, ich weiß nicht, also nicht so überzeugend bis jetzt.
Nee, und auch jetzt in Norweger haben sie geholt und einen Schweizer. Das sind jetzt auch nicht die Nationen, wo man als erstes an Basketball denkt. Wobei Harald Frey natürlich in der BBL für Furore gesorgt hat bei Göttingen. Das sieht noch so ein bisschen, ja, das sieht nicht so aus, als hätte man da, oder als wolle man, wollen bestimmt, aber als hätte man die Möglichkeit, sofort wieder den Wiederaufstieg in Angriff zu nehmen. Aber Mladen Trencic ist sehr erfahren. Ich glaube, der weiß schon, was er macht. Und die werden eine solide Rolle spielen, aber es ist jetzt nicht der Überabsteiger, der da kommt und vielleicht alles in Grund und Boden spielt, was ja für die Achtung Ausgeglichenheit gar nicht so schlecht ist.
Ja, ich denke auch, genau wie du es gesagt hast, Mladen Trencic weiß, wie man Spiele gewinnt und der hat ein großes Netzwerk und der kennt sich aus. Das heißt, die Leute, die der holt, haben Qualität und der hat sich auch einen Plan dabei gedacht. Und letzten Endes wird er natürlich auch sich gedacht haben, ich hätte natürlich gerne Spieler, die schon Pro A oder BBL-Erfahrungen in Deutschland gesammelt haben. Und dementsprechend ist es einfach ein bisschen schwieriger, da vielleicht die Kaderplanung zusammenzustellen, insbesondere wenn der Namenssponsor wegfällt. Und ich denke auch, das wird nicht der typische Absteiger, der sofort den Wiederaufstieg als Ziel hat, sondern da wird es erstmal darum gehen, den Standort zu konsolidieren, sich in der Pro A zu etablieren und dann vielleicht in 2, 3, 4, 5 Jahren den Wiederaufstieg anzugehen.
Moritz Plescher ist mir noch in Erinnerung geblieben, der kam aus Jena dahin, also zumindest einer, der die Pro A kennt, ist ja sicherlich auch von Vorteil.
Du meinst den Plescher, den der Simon vorhin erwähnt hat?
Hat er?
Ja, habe ich, aber ist okay.
Ist das in
Lass dem, ich einfach dem glauben, dass du gerade einen neuen Namen noch getroppt hast.
Und wer auch noch kommt, ist Moritz Plescher. Der kennt nämlich
kennt die Pro A auch.
Echt? Aus Jena, glaube ich. Wollen wir vielleicht noch raten, wie Bayreuth zukünftig heißt? Was wird der zukünftige Namenssponsor von Bayreuth?
Muss ja gut zu brüllen sein, auf jeden Fall, durch ein Hallenmikrofon.
Ich gehe mal auf die Seite von denen und gucke mir mal die Sponsoren an. Das ist ja immer ein ganz guter Indikator.
Meditonsin Bayreuth. Dann müssen sie nicht so viel umstellen.
Während du das machst, ist mir gerade, ich habe noch mal geguckt, was ich vielleicht noch hier irgendwo so stehen habe. Dresden.
Geht's um Moritz Plescher?
Nee, um den jetzt nicht. Verdammt noch mal. Um Dresden wollte ich eigentlich mich noch mal kurz...
Meißels Weiße Bayreuth. Das wäre doch
Das wäre gut, ja. Das fände ich in Ordnung. Bei Dresden war ja, kriegen wir da nochmal die Kurve?
Nein.
Man weiß es nicht. letztes Jahr die Kontinuität ein großer Faktor und da haben sie jetzt auch so ein bisschen dran angeknüpft. Vogtmann ist geblieben, Sebastian Heck ist geblieben, Arne Wendler ist geblieben, Schmikale ist geblieben. Also die haben ihren Kern auch beisammen gehalten. Was mit Kirchner ist, weiß man jetzt noch nicht, da hat man noch nicht wieder was gehört, aber die werden zumindest, man sagt ja immer, das zweite Jahr ist das schwerste, aber ich glaube, sie haben ein ganz stabiles Fundament da jetzt gebaut mit ihren Spielern, die schon lange in Dresden sind, die schon lange unter Fabo Strauß spielen, die jetzt vielleicht nicht die absoluten Überperformer in der Pro A sind, aber einfach solide Rollenspieler und auf so ein Gerüst kann man da sicherlich gut aufbauen.
So, ich habe meine Recherche abgeschlossen. Ich habe leider nichts Cooles gefunden, was potenziell für Medi Bayreuth in Frage käme, außer Meißels Weiße.
Ja, aber da würden wir uns ja auch angesprochen
fühlen. Die Prinzen gäbe es noch. Das ist eine Druckerei scheinbar. Die Prinzen Bayreuth.
Wenn er brüllt, wo sind die Fans von Meißels Weiße, dann gehen wir aber zum Bierstand.
Dann soll es erstmal gewesen sein von dieser Folge, von unserer kleinen Vorschau auf das, was schon feststeht. Wir haben ja eben schon gesagt, alles konnten wir noch nicht abdecken, weil dafür einfach noch viel zu viel unklar ist. Aber freut euch drauf, es wird eine Saisonvorschau geben, vielleicht sogar zweigeteilt diesmal, vielleicht sogar zwei Folgen. Wir werden Tipps abgeben, wer denn aufsteigen wird, wobei auch das, glaube ich, in der kommenden Saison nicht ganz so einfach wird. Also diese Liga, Thorsten hat es eben gesagt, die wird noch ausgeglichener sein als sowieso schon.
Wir können ja diesmal, jeder schreibt so seine Tabelle auf und dann können wir sehen, wer die meisten Abweichler hat.
Haben wir eigentlich geklärt, wer mit Henki in die Sauna muss?
Alle, oder?
Ja, würde ich auch sagen. Für diese
Tipps muss eigentlich jeder
in die Sauna. Und zwar auf höchster Stufe und dann auch nicht rausgelassen werden.
Und falls ihr nicht wisst, wer Henki ist, dann hört mal die erste Folge nochmal an, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Falls ihr später eingestiegen seid, auf jeden Fall nochmal reinhören in alle Folgen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir hatten so viele spannende Gäste und es bringt uns natürlich auch den Hörerzahlen, was wenn ihr da jetzt nochmal in der Offseason reinhört. Deswegen einfach einschalten, Abo dalassen, gerne auch bewerten, schreibt gerne auch Feedback. Da gibt es so eine Funktion hier bei Spotify zumindest, wo man einfach Sachen reinschreiben kann aus so einer Folge. Macht es gerne.
Tschüss.
Schöne Offseason weiterhin und wir hören voneinander, ihr hört uns auf jeden Fall. Freuen uns drauf auf das, was da vor uns liegt in der kommenden Saison. Freuen uns, dass wir weitermachen dürfen mit erstklassig, zweitklassig. In diesem Sinne, ciao, ciao.
Tschüss mit Ö.
Das war erstklassig, zweitklassig. Der Pro-A-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Alle Kanäle seht ihr auf erstklassig-zweitklassig.de.